Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Heute geht es um die ersten 2 Jahre mit Zwillingen, um Schlafmangel, Ausflüge, volle Wäschekörbe und diese ganz besonderen Momente, die man nie wieder vergisst. Mein heutiger Gast ist der österreichische Moderator und Journalist Florian Rudig. Und er und seine Frau haben sich die Elternzeit geteilt. Und doch hat Flo einen großen Teil dieser Zeit alleine mit seinen Zwillingen verbracht, im ganz normalen, fordernden, wunderschönen Alltag. Seine Offenheit darüber hat viel Resonanz ausgelöst. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wie fühlt es sich an, so viel Verantwortung zu tragen? Was passiert mit einem selbst in dieser intensiven Phase? Und warum bekommt Care-Arbeit manchmal erst dann besondere Aufmerksamkeit, wenn Männer laut darüber sprechen? Es geht heute nicht um Heldengeschichten, sondern um Realität, um Ehrlichkeit und um das, was Elternsein wirklich bedeutet. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird unterstützt von Nipp. Und ich möchte euch kurz die Nipp-Schnuller Made in Germany vorstellen. Wenn man stillt und trotzdem einen Schnuller nutzen möchte, ist einem vor allem eins wichtig, dass es sich für das Baby natürlich anfühlt. Genau da kommt der Nipp Sherry ins Spiel. Der ist rund geformt, super weich und fühlt sich für Babys fast so an wie die Brust. Durch den flachen Saugerhals wird der Kiefer entlastet. Das ist gerade für die ganz kleinen Babys richtig angenehm. Das Saugteil besteht aus Naturkautschuk-Latex und ist extra weich. Es gibt sogar eine Newborn-Variante für die ersten Wochen. Und 94% der Hebammen aus einem großen Hebammentest haben den Sherry weiterempfohlen. Das fanden wir ziemlich überzeugend. Wenn ihr nicht der Typ Naturkautschuk seid, dann schaut euch den Nipp Butterfly aus Silikon an. Der hat einen extra schmalen Hals, liegt dank seiner symmetrischen Form immer richtig im Mund und lässt sich auch gut mit dem Stillen kombinieren. Das große, luftige Schild sorgt dafür, dass die Haut gut atmen kann. Weniger Druckstellen, weniger Gereiztheit. Beide Schnuller gibt's in verschiedenen Größen, passend zum Alter eures Babys. Schaut sie euch einfach mal an. Alle Infos findet ihr bei Nipp und in den Shownotes. Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Flo Rudig. Hallo Flo.
Grüß dich. Hallo aus dem fernen Österreich.
Ja, aus dem schönen Österreich, wo es wahrscheinlich jetzt total verschneit ist.
Ja, diese romantisierten Bilder. ja, man kann sich's vorstellen. Wir haben aber wenig Niederschlag, hohe Temperaturen. Oben ist es weiß, nur ganz oben.
Ach, schade. Du warst die ersten beiden Jahre mit deinen Zwillingen zu Hause, oder?
Ja, also die sind jetzt 2 Jahre, 3 Monate. Der Zustand hält noch an. Also ich bin fast, ja, was sagen wir, ich habe 1-2 Arbeitstage im Monat. Nicht, weil ich es mir leisten kann, leider nicht mehr, also es geht nur aufs Ersparte, sondern weil ich selbstständig bin, ist ein großes Privileg, aber das geht nur, wenn man die Sicherheiten, jetzt sind sie bald aufgebraucht, aber wenn man die angezapft hat und deswegen zu Hause. Ja.
Ich finde, das hört sich großartig an, einfach auch so viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Und du hast ja das Glück gehabt, auch gleich 2 auf einen Schlag zu bekommen. Und wann war denn für dich oder für euch, also für dich und deine Frau, klar, dass du zu Hause bleibst? Und wie kam es eigentlich dazu?
Also anfänglich haben wir uns gedacht, ein paar Monate leisten wir uns diesen Luxus, weil wir wussten, die Großeltern sind weit weg, also von meiner Frau, die sind 500 bis 600 Kilometer weit weg, meine schon gehobenes Alter und tun sich schwer mit allem Physischen, was ja gerade in der Anfangszeit groß da ist und haben das auf ein paar Monate ausgelegt und dann hat es uns schon die ersten Wochen zerlegt und das hat nicht wirklich aufgehört und draußen sind jetzt einmal 2 Jahre geworden. Das ist der Vorteil der Selbstständigkeit. Du kannst dir quasi ja deinen Arbeitsplan richten, wie du willst, aber das ist gleichzeitig auch der Nachteil, wenn du das Modell einmal angefangen hast. Und ich bin da ein bisschen Gerechtigkeitsfanat. Ich möchte, dass wir beide, also meine Frau und ich, in gleichen Maßen Freiheiten und Gestaltungsräume haben. Und wenn du dieses Prinzip versuchst umzusetzen, dann haut's dich bei 2 und du bist nur zu zweit für 2. Wir sind da immer so ein bisschen Zweckgemeinschaft, sehen wir uns als Alleinerzieher, weil jeder sorgt sich um ein Kind so beim Schlafen und untertags. Dann bist Tag und Nacht gefordert und das hält jetzt noch an. Vorteil, seit ein paar Monaten haben wir sie 4 Halbtage in der Kinderkrippe. Das hilft sehr. Danke für diese Institution. Aber sonst hält das Modell noch an, was ich nie geglaubt hätte. Ihr glaubt, ja, und dann ist halt vorbei und es geht wieder ganz normal weiter.
Heißt das aber jetzt, dass du mit deiner Frau zu Hause bist, dass ihr beide da seid oder wie ist das aufgeteilt?
Prinzipiell, wenn wir keinen Job annehmen oder keinen haben, ja, sind wir zu zweit zu Hause. Ansonsten spielen wir uns gegenseitig frei. Das heißt, einer arbeitet, der andere ist zu Hause. Also es ist immer ein Abgleich.
Und nun hast du aber auch ziemlich viel Zeit mit den Zwillingen alleine verbracht. Ist das richtig?
Richtig, sehr viel. Nächte wie Tage.
Und wie waren da so die Reaktionen aus dem Umfeld? Also war das eher so, wow, cooler Dad? Oder war das so, Moment mal, warum machst du das?
Ja, das ist spannend. Das geht ein großes Feld auf. Vielleicht ein Bild, das sich mir täglich präsentiert. Wenn ich mit ihnen am Vormittag rausgehe, ich treffe fast nur Frauen. Also im öffentlichen Raum. Ob das das Einkaufen ist, ob das der Kinderspielplatz ist, ob das der öffentliche Verkehr ist. Wir fahren sehr gern Bus oder mal S-Bahn. Das lieben die Kids. Du siehst dort selten Männer mit Kindern. Ganz, ganz selten. Also da brauche ich gar nicht ins Gespräch kommen. Das ist mir schon oft Feedback genug, dass das stereotype Bild in der Aufteilung voll noch vorhanden ist. Also die Rollenverteilung, klar, Care-Arbeit hat die Frau zu leisten. Und bei den Reaktionen ist es zwiegespalten, interessanterweise. Ich habe gedacht, ich kann da ein bisschen so man sucht ja ein bisschen Selbstbestätigung in so einem ist ja wirklich harter Alltag. Man sucht Selbstbestätigung, so fair muss ich sein. Ein bisschen den Super-Daddy raushängen lassen, indem man zeigt, dass man mit zwei in dem Alter umgehen kann. Es ist ein bisschen so das Gegenteil an Reaktion, gerade von den Frauen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das stört sie, dass wir das so leben und sie das gern so hätten. Also da ist ein bisschen so, Neid ist jetzt vielleicht eine zu starke Emotion, aber ein Unwohlsein schon am Start. Das merke ich schon. Die projizieren ein bisschen ihre eigene Unzufriedenheit dann auf das, was sie da gerade sehen und da habe ich nicht oft ganz strahlende, feine Emotionen am Start. Aber es gibt natürlich auch die positiven Feedbacks. Die gibt's natürlich auch.
Das ist schade, weil ich glaube schon, dass die Frauen sich das natürlich vielleicht in erster Linie auch für sich selbst wünschen, dass der Partner vielleicht da wäre oder dass der Partner auch mal einen Tag übernimmt und den Kindern allgemein in die Stadt fährt, ne, mit dem Bus. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach. Ich würde fast denken, die sitzen vielleicht noch im Kinderwagen.
Ja, also jetzt machen wir so halb-halb, aber am Anfang, das ist ein Pokerspiel. Also du weißt nie, was passiert. Und wenn die ein Problem am Start haben, ob jetzt windelvoll, Essen oder Unwohlsein, das ist ja ein existenzieller Grund. Da kannst du ja nicht was anderes machen. Du musst das Problem lösen, egal wo du jetzt bist. Und im öffentlichen Raum ist ja das ja mal oft unangenehm, wenn sie zum Beispiel auch sich übergeben in den Kinderwagen rein. Das ist ja dann, wenn daneben ein zweites gerade schreit, jetzt nicht ganz entspannt. Also da zieht man dann schon die Blicke auf sich. Da übrigens dann mitleidige Blicke. Also wenn es
ja,
da um die Reaktion geht.
Ja.
Ja, und auch hilfreich. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, viele Menschen, die dann Hilfe auch anbieten. Ich habe schon erlebt, da waren wir sogar zu zweit einmal im Zug und wir hatten, unsere Tochter hat da so ein Blutschwämmchen gehabt und das hat nicht zu bluten aufgehört über Stunden. Und eine Frau hat einfach unseren Sohn dabei genommen, weil einer hat das Kind quasi ruhig halten und beruhigen und essen und der andere hat sich darum gekümmert, dass das Blut wegkommt. Das heißt, da werden Menschen extrem hilfsbereit und übernehmen sogar dein Kind für ein paar. Ja, das war schon eine halbe Stunde auch, Stunde.
Ja, Wahnsinn. Aber schön, dass es sowas gibt und dass euch das dann natürlich auch passiert ist und ihr das erfahren durftet, dass Menschen da auch einfach sehr einfühlsam sein können.
Also Kinder sind da ein großer, großer Punkt, wo man sieht, dass dem Menschen das Herz aufgeht.
Ja,
es
definitiv.
Ist herrlich.
Da werden sie plötzlich alle wieder weich.
Ja, ja.
Also selbst die härtesten Menschen auch in meiner Umgebung, wenn die dann die Kinder sehen oder wenn ich mit den Kindern langlaufe und irgendwas ist, dann plötzlich kommt da doch nochmal Sympathie rüber, auch von den Menschen, wo man denkt, die haben sowas gar nicht.
Ja, das ist ein Herzensöffner. Das hätte ich mir nie gedacht, dass ein Kind so wirkt. Also herrlich, wunderschön zu sehen.
Und sag mal, du hast jetzt gesagt, du warst mit den Zwillingen alleine in der Stadt unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, manchmal hat sich ein Kind vielleicht erbrochen oder die Windel war plötzlich voll oder ein schreit und das andere ist vielleicht müde. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, ich habe selbst 3 Kinder, aber ich habe halt auch immer nur 1, was klein war. Ja, und wenn ich mir vorstelle, das im Doppelpack zu haben, da bin ich schon alleine bei der Vorstellung gedanklich überfordert.
Also Respekt an jeden, der sein Kind da so betreut, dass er diese ganzen Lebensphasen durchmacht. Weil es ist ja das Bedingungslose, das Schwere, finde ich. Du kommst nicht aus. Wenn ich heute ein paar Stunden die Kinder betreue, dann habe ich die Möglichkeit, danach wieder mal durchzuatmen. Aber wenn es bedingungslos durchgeht, dann habe ich das nicht. Und da muss ich mal überlegen, wie manage ich diese Challenge? Und da ist, ich kenne es halt nicht anders, ich kenne es nur mit Zwillingen, das Schwierigste zu schaffen, dass ein Kind nicht gleich das Weinen, das Schreien, das Unwohlsein vom anderen übernimmt. In der Nacht ganz krass, wenn ein Kind wach wird, ein Problem hat, dass nicht das zweite auch wach ist oder dann alle 4 wach sind. Und gleichzeitig auch untertags, dass wenn du ein Kind zum Beispiel wickelst, das haben wir am Anfang als Schwierigste überhaupt gefunden, das ist ja physisch hilflos. Das heißt, du musst ja mit beiden Händen unterstützen, du hältst, du putzt, du drehst, du knöpfst und hast keine Hand frei für den zweiten Säugling. Und der darf in der Zeit kein Problem haben. Sonst hast du ein richtiges Problem. Und das war das Schwierige. Und das ist teilweise bis heute so. Jetzt sind wir gerade so in der anfänglichen Laufradphase. Wenn dir einer durchfährt, okay, da kann ich nachrennen. Der zweite darf nicht durchgehen zu der gleichen Zeit. Es darf einer über den Zebrastreifen schießen, es darf nicht der zweite drüber schießen, du kannst dich nicht teilen. Und das ist das Schwierigste. Alles andere ist irgendwie handelbar, aber quasi wenn das Problem zur gleichen Zeit doppelt auftritt, ich habe immer gesagt, bist schachmatt, brauchst nur noch Glück. Da geht nichts anderes.
Wie hast du es gemacht, wenn jetzt beide Kinder geschrien haben, du hast eins gewickelt, das liegt wahrscheinlich oben irgendwie auf der Wickelkommode, das zweite lässt man wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auf dem Boden liegen oder im Bettchen liegen, da wo es sicher ist.
Geht's uns nicht? Du holst zweite dazu, du holst das Wickelbaby zum anderen dazu, egal wo du bist.
Wirklich?
Du wickelst daneben, ja. Du hast keine andere Chance. Also wenn du das Glück nicht hast, dass das zweite Kind, das gerade kein Problem hat, eben nicht Ruhe gibt, dann kannst du nur das eine, wo du gerade beide Hände brauchst, zum anderen dazunehmen. Das andere lässt sich nicht. Mit dem kannst du ja nicht reden. Das ist der Nachteil quasi bei Zwillingen, bei gleichem Alter, Säuglingsalter. Dem kannst du nicht erklären, dass du gerade beide Hände voll zu tun hast. Wenn der die braucht, braucht er die.
Ah, krass. Da kriege ich schon im Kopf Überforderung.
Das ist aber, glaube ich, eine Gewöhnung, aber ist immer noch eben das Schwierigste für mich auch im Kopf. Weil es gibt Murphy's Law, da bin ich mittlerweile überzeugt, wenn es nicht will, will es nicht und dann treffen dich solche Unglücksfälle öfter. Ich meine, wir sprechen hier von Alltagsunglück, wir sprechen von gesunden Kindern, das ist immer noch der größte Unterschied überhaupt. Also mein Respekt an Eltern, die körperlich oder geistig beeinträchtigte Kinder großbringen und umsorgen, ist unfassbar gewachsen. Weil
definitiv.
Das ist für mich unvorstellbar, wie man das schafft.
Ja, das ist eine Mammutaufgabe, das glaube ich auch. Ja. Also Chapeau an alle Eltern da draußen, die das machen und jeden Tag bewältigen. Wie bist du denn mit genau diesen Momenten, nämlich Momenten der Überforderung, umgegangen? Also wenn jetzt da zum Beispiel beide Kinder liegen und schreien und jeder hat so sein Bedürfnis, was macht man dann? Oder was hast du gemacht? Wie bist du damit umgegangen?
Ich bin ja ein bisschen so der Wettkampftyp, ich komme aus dem Sport. Das steigert noch einmal meine Motivation, es schaffen zu wollen. Aber, und das hat es im Job nicht gegeben. Im Job geht es. Du gibst mehr, du schaffst mehr. So ein bisschen. Ja. Du bewältigst mehr, du schaffst die Liste abzuarbeiten. Bei den Kindern kommst du da nicht weiter bei C24-7. Du wirst irgendwann die Energie nicht mehr haben, vor allem wenn die Nächte hart sind. Und dann kommen zuerst einmal wirklich Tränen. Also da läuft's. Hätte ich mir nie gedacht. Du brichst die du bist komplett hilflos. Du weißt nicht. Also du weißt erstens nicht, wie lösen und zweitens denkst dir, wie viel schlechte Vibes muss ich gesendet haben, dass das Leben gerade so eine Aufgabe an mich heranträgt. Wirklich Überforderung. Und mit der Zeit wächst aber auch die Wertschätzung an jenen Momenten gegenüber, wo das nicht so ist. Und daraus gewinnt man dann wieder die Stärke, um dann eine Spur gelassener zu sein. Aber das Lernen von Gelassenheit ist richtig schwer. Aber lernt man, finde ich, ein Stück weit, wenn die Energie langsam zurückkommt. Weil im ersten Jahr, muss ich sagen, hast du die Energie nicht. Also jeder, der glaubt, das kann man genießen. Mit Zwillingen muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Die Momente des Genusses beziehen sich auf wenige Minuten des Tages.
Das hast du schön gesagt. Ich habe gerade überlegt, dass ich es auch wahnsinnig schwierig finde, in die Freude zu kommen. In die Freude mit dem Kind. Also, wir wissen ja alle, Schlafmangel ist Folter. Ja, das ist... War ja auch, glaube ich, mal eine Foltermethode im Mittelalter. Schlafmangel ist wirklich nicht zu unterschätzen und man läuft dann tagsüber teilweise wie ein Zombie rum. Und wie komme ich dann trotzdem, du hast gesagt, du hast dann irgendwann gelernt, wieder in die Energie zu kommen, aber wie komme ich denn auch wieder in die Freude an den Kindern?
Ich nur mit Abstand. Und zwar, wenn ich mal raus darf, wenn ich mal Brötchen holen darf, wenn ich mal arbeiten darf. Also arbeiten, finde ich, seither ist ein Luxus. So hart die Arbeit ist, es ist ein Luxus, wenn du aus dem Hamsterrad rauskommst.
Ja.
Kinder betreuen ist jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen, aber die Länge der Belastung macht's zu einer Belastung, die mit Arbeit nicht vergleichbar ist. Also für mich ist Arbeit Urlaub seither. Und wenn ich den Abstand habe, dann ist, oder allein wenn sie am Abend mal schlafen, wenn diese Zeit beginnt, wo sie länger schlafen und du ertappst dich daran, dass du Fotos auf deinem Handy deiner Kinder anschaust, obwohl du gerade davor 12 Stunden mit ihnen gestruggelt hast, dann freust dich und mein Nett, na süß. Mit Abstand ist sie plötzlich wieder da. Oder ist auch immer so, wenn ich draußen war, die erste Stunde, die ersten 2, 3 Stunden, wenn du wieder zurückkommst, boah, da bist du richtiges Energiebündel. Aber dann, wenn du wieder Tage, Nächte durch, ohne Option und du hast den Haushalt vielleicht noch, was ja Mental Load neben dem physischen wirklich groß ist. Also ich möchte nicht jammern, aber das muss man mal, das musst du einfach mal aufschreiben, was da alles daherkommt für all jene, die glauben, das ist für eine Person easy. Dann ist es schwer, in diese Freude zu kommen, finde ich. Und da finde ich es einen der größten Brocken, die man Erziehungs- oder Menschen, die Care-Arbeit leisten, Eltern, hinwerfen kann, wenn man ihnen eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Kleinkindern attestiert. Also wenn dieser Druck da ist, das hat schon jeder geschafft. Also schaff's. Nein, das ist alles andere als normal. Also wir sind mit Zwillingen, wir hatten davor keine Kinder, du kommst zum ersten Mal zu so einer Aufgabe und du bist plötzlich mit dem 24/7 konfrontiert. Das ist eine andere Nummer. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Ich glaube, man hat auch heutzutage so einen Anspruch, das gut zu machen. Ja, man möchte es ja nicht irgendwie machen, weil klar, das haben schon andere hinbekommen, aber man möchte das ja auch gut machen und man möchte, dass es den Kindern gut geht, auch 24/7.
Wobei wir eben, ich bin ja da auch Wettkampftyp, bisschen so auf Perfektionismus, den stellst relativ schnell einmal ab, finde ich. Aber was man natürlich will, es ist ja ein bisschen so verschrien manchmal, dieses Bedürfnisorientierte. Mein Kind hat ein Bedürfnis und ich höre drauf. Ja, bitte ja, weil das Kind frotzelt dich nicht mit dem Bedürfnis. Das ist echt, das ist real. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ich probiere das Schlaftraining, 3 Abende mal durchschreien. Die Lunge reinigt sich und dann habe ich ein ruhiges Kind. Ja, dann hast ein Kind mit Stresshormonen. Dann hast ein Kind, was lernt, dass es mit seinen eigenen Bedürfnissen kein Matter hat. Das bringt relativ große Unsicherheiten in der Persönlichkeitsbildung. Wenn man das akzeptiert und sagt, geh drüber, ist mir egal, dass das Kind diese Ausprägung dann zeigt, okay, aber da sage ich auch, bin ich lieber bedürfnisorientiert unterwegs. Und wenn man das versucht, dann ist es sehr fordernd.
Ich wollte gerade sagen, und dieses 24-7, was du schon angesprochen hast, es ist ohne Pause, es ist permanent und ununterbrochen. Und ich glaube, für Menschen, die das noch nicht gemacht haben, ist es vielleicht auch unvorstellbar. Und vielleicht scheint es auch von außen so, ja, das wird schon. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und gerade wenn sich, und das hast du vorhin schon mal angesprochen, die Kinder solidarisieren. Ja, weint ein Kind, fängt das nächste auch an zu weinen.
Und man muss es erst erkennen, dass es am Anfang sich wirklich nicht gegen einen persönlich richtet. Am Anfang wertest du es als persönlichen Angriff des Kindes, der versucht dich jetzt zu challengen. Nein, der hat das Problem einfach für sich selber. Es ist nicht, weil ich bin, sondern das Kind hat das Bedürfnis, hat das Problem. Ja, das muss man auch als differenzieren lernen.
Und jetzt hast du ja wahnsinnig viel Verantwortung auch mit den beiden Kindern. Hast du da manchmal so das Gefühl von Frustration gehabt? Oder das ist mir jetzt zu viel, wie komme ich hier aus dieser Situation raus? Also das habe ich ja auch manchmal und mein Jüngster ist ja jetzt 2,5, also ähnlich wie deine, dass ich manchmal denke, ich will jetzt hier aus dieser Situation raus, was mache ich jetzt?
Und wenn es nur ein Tag ist, schenkt mir diesen einen Tag, wo ich aus dieser Bubble kurz rauskomme. Ja?
Du, in dem Moment reichen mir manchmal auch schon 10 Minuten, wo ich sage, ich will jetzt einfach mal 10 Minuten hier aus dieser Situation raus.
Und ich finde, das hat nichts mit Geringschätzung von Care-Arbeit oder bei den Kindern sein zu tun, sondern es ist einfach eine Dauerbelastung, die du mit Schlafmangel auf diese lange Dauer, das ist mehr als ein Marathonlauf, einfach. Du brauchst mal eine Pause zum Durchatmen und die kriegst du eben nicht. Und das macht dich frustriert. Ja, schon.
Und was hast du denn in den Momenten gemacht? Atmen?
Also die Lösung habe ich noch nicht.
Ach so.
Es zieht mir noch mehr Energie, als ich da bekomme. Ich versuche dann, mir die Perspektive noch einmal ins Gewissen zu rufen. Sprich, das hat ein Ende. Die werden irgendwann da rauskommen. Das ist ja, finde ich, der größte Unterschied. Wenn du das Glück hast, gesunde Kinder zu haben, du weißt, die kommen da irgendwann raus. Schaffen wir es gemeinsam, so nach dem Motto. Ich weiß, der wird irgendwann lernen, sich auszudrücken. Der wird mir irgendwann sagen, was er wirklich hat. Der wird irgendwann verstehen, dass ich jetzt gerade 5 Minuten nicht kann. Der wird einmal verstehen, was es heißt, dass der Papa aufs Klo muss. Versteht er ja 1,5, 2 Jahre de facto nicht. Irgendwann werde ich mit dem Kind reden können und auf den Moment, es kommen dann andere Herausforderungen, so erzählen andere Eltern, bin ich aber überzeugt, dass das stimmt. Solange das nicht ist, ist es, glaube ich, richtig schwer. Also da hilft der Glaube dran, dass das besser wird. Ja. Und ein bisschen so die Hoffnung, dass das jetzt was bringt, was man da macht. Weil da hat man am Anfang nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringt. Am Abend ist man einfach nur kaputter und schaut zurück und denkt sich, was habe ich halt gemacht? Ja, Windeln gewechselt, aufgeräumt, Koch, Wäsche gewaschen, aber sonst sehen tut man nichts. Man sieht dann, wenn sie heranwachsen. Ja, man sieht es im Moment nicht, ja. Man sieht es nicht.
Das ist doch eigentlich auch total paradox, weil man hat ja den ganzen Tag was gemacht und man hat sich den ganzen Tag um die Kinder gekümmert und um den Haushalt, ne, dass die Mühle am Laufen bleibt.
Und das finde ich in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig. Es ist unsichtbar. Es bringt kein Geld. Und Geld ist so der Wertungsmaßstab unserer Gesellschaft. Dann bist du was wert. Dann hast du dir Ansehen und Respekt verdient. Und das hast du damit nicht. Und das findet ja hinter verschlossenen Türen statt, diese Challenge. Das Sehen, das findet ja selten im öffentlichen Raum. Ja, sieht man schon einmal die Ausflüge mit dem Kinderwagen, aber die Schlaflosigkeit, siehst du bei den Augenringen der Eltern. Ist ja auch eine interessante Beobachtung, wie viele Eltern von Kleinkindern wirklich freudestrahlend und energiegeladen sind. Die haben meistens ein gutes Netzwerk, was ich ihnen vergönne und was, glaube ich, der Schlüssel ist an Support. Also wenn du Fremdbetreuung, Großeltern, Freunde, Nachbarn hast, das hilft so unfassbar. Kann ich nur jedem raten, in Anspruch zu nehmen. Wenn man es aber nicht hat, dann glaube ich, wäre es eine Selbstlüge zu sagen, ich komme da gestärkt raus oder mir gibt das Energie. Es gibt einem nicht Energie. Und die Gesellschaft, finde ich, die Wertschätzung stimmt nicht mit dem überein, was es tatsächlich an Wert für die Gesellschaft ist, weil es ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Das ist der Steuerzahler von morgen. Und die Aufbauarbeit ist aber selbstverständlich, dass man die einfach so erledigt.
Dass man das so macht. Was könnte man denn deiner Meinung nach daran ändern? Weil ich zum Beispiel, ich habe hier auch kein Netzwerk in Berlin. Klar, ich habe ganz viele Freunde und ich habe Bekannte und ich kann die sicherlich auch mal fragen, ob die kurz aufs Kind aufpassen. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn Familie da wäre.
Absolut.
Meinst du, es gibt da irgendwie eine Möglichkeit, wie man das im System ändern könnte, dass Eltern da vielleicht entlastet werden?
Ja.
Vielleicht
also
politisch
glaub,
gesehen, also durch die
ja.
Politik?
Ja, indem Männer und Frauen endlich das Gleiche verdienen und das Killer-Argument, einer muss das Geld heimbringen und das ist in 95% der Diskussionen logischerweise der Mann, der diese Belastung nie so spürt. Und dieser, meist männliche, ist der Entscheidungsträger in unserem politischen Game. Und der entscheidet natürlich aus seiner Lebensrealität heraus und der wird den Teufel tun, es zu ändern. Hätten wir das ausgeglichen, wären andere Entscheider, wären andere Entscheidungen am Start, hätten wir ein faires Verteilen der Aufgaben und würde sich die Struktur ändern. Davon bin ich fast überzeugt. Weil wenn das beide Seiten gleich haben und nur die Vorstellung, es bleiben plötzlich gleich viele Männer wie Frauen daheim, weil sie es wollen oder die anderen nicht wollen oder der gleich verdient. Also du bist einfach frei in der Entscheidung, das ist nicht mehr dieses Killer-Argument. Da ändert sich viel, glaube ich.
Ja, da sollte sich definitiv was ändern. Und weißt du, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ist mir eingefallen, du bist ja auch mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen. Du hast jetzt zum Beispiel auch bei Babelli einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema, dass du mit deinen beiden Zwillingen zu Hause warst. Und das ist ja, die Care-Arbeit wird seit Jahrzehnten gemacht und halt zu 90-95% von Frauen. Jetzt hast du als Mann das beschrieben, wie die Zeit war und plötzlich bekommt das ganze Thema viel Aufmerksamkeit, weil es ein Mann sagt. So nach dem Motto, oh, jetzt hat es ein Mann gesagt, es muss wohl stimmen. Und wie erlebst denn du das?
Ja, da war ich sehr zielgespalten, weil mir das auf der einen Seite stört und auf der anderen Seite, liebe Frauen, für mich war das unfassbar mühsam, neben der Care-Arbeit Zeilen zu verfassen, diese Gedanken zu formulieren. Das war echt, das war ein Monatsprojekt. Also über mehrere Monate, weil du hast die Zeit de facto nicht. Greift selber in die Tasten, macht es sichtbar, redet drüber. Einen Schritt nochmal zurück, weil es gibt auch jene, die möchten an dem jetzigen System nichts ändern. Fair enough, dann lasst es so sein. Aber ich treffe viele Frauen in diesen Gesprächen, die sagen, ich möchte gleich viel Freiheitsmomente. Ich möchte gleichen Gestaltungsspielraum wie mein Mann. Einfach die freie Entscheidung, die faire Entscheidung im Doppelpack, wer macht was. Und da kann ich nur allen sagen, kommuniziert's nach draußen. Nicht nur in der Beziehung, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Sprecht's drüber. Und dann ist es auf der einen Seite nicht immer der Mann, der quasi dann in die Tasten greift und das so veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, weil ich glaube ich noch in der Minderheit bin, hat es natürlich einen höheren Aufmerksamkeitsgrad, weil es ein Mann ist. Und drum bin ich da ein bisschen im Wiggelwoggel, weil das stört mich ja selber, dass ich deswegen mehr gehört werde. Ich möchte gehört werden, weil der Inhalt speziell ist und nicht, weil es ein Mann verfasst hat. Und ich glaube, der Inhalt von der Frau würde ähnlich klingen. Nur sollte sie ihn veröffentlichen, also der Aufruf macht's das. Und auf der anderen Seite sollten immer mehr Frauen ihren Männern auch, oder es sollte fair einfach verteilt sein, sich das auszudiskutieren, wer was macht.
Aber das macht ja eigentlich auch wieder ein bisschen deutlich, dass wir noch weit von Gleichberechtigung weg sind, weil es sprechen ja viele Frauen schon darüber und es gibt ganz viele Blogs im Internet und es gibt viele Influencer, die sagen, hey, das ist hier echt viel, was ich mache und ich bin ganz schön fertig und ich kümmere mich um meine Kinder und trotzdem hat man das Gefühl, es wird erst so richtig gehört, wenn es ein Mann sagt. Aber nichtsdestotrotz, liebe Frauen da draußen, macht es sichtbar, sprecht darüber, schreibt darüber und vielleicht können wir so eines Tages irgendwann auch irgendwas in der Politik ja verändern.
Das
wäre schön.
Das hoffe ich sehr. Und du hast es sehr schön zusammengefasst jetzt, weil das ist, glaube ich, der erste Schlüssel, es sichtbar zu machen, weil es eben hauptsächlich im Verborgenen stattfindet. Diese Kämpfe, die du da auch innerlich führst, die werden ja nicht gezeigt, die finden nicht statt. Und es ist in unserer Gesellschaft immer noch so quasi eine Selbstverständlichkeit, dass die Frau das zu leisten hat. Nein, ist es nicht. Und es ist viel einfacher, in der Früh rauszugehen, die Tür hinter sich zuzumachen und so belastend die Arbeit körperlich und geistig noch ist, du bist dort in gewissen Teilen selbstbestimmt. Zu Hause mit Kindern bist du das im Kleinkindalter nicht. Du bist fremdbestimmt und das ändert das Game. Und um diese Belastung geht's. Und wenn ich die Kinder fertig betreut habe, dann beginnt der Haushalt und dann beginnt Essen und dann beginnt... Und das ist ja schwierig. Und da ist jede Arbeit einfacher. Und drum, glaube ich, braucht es da mehr Mut, es gleich zu verteilen. Und auch mehr mutige Menschen, also Männer, weil sie nachweislich die Energie haben, ihre Karriere zu bauen. Eben nicht nur beruflich, sondern künftig hoffentlich mehr auch privat. Wenn ich mit der gleichen Energie plötzlich für meine Kinder da bin, und diese Energie nicht in die berufliche Karriere steckt, sondern für 1-2 Jahre in die private. Das würde unser System mal erfrischen.
Ich glaube, da muss auch so ein bisschen im Kopf der Männer was passieren, dass sie das, wie du es gerade gesagt hast, Energie in die Erziehung der Kinder stecken und das auch als, in Anführungszeichen, eine Art Karriere ansehen, weil da entwickelt sich was.
Richtig.
Und ich tue ja auch was für die Gesellschaft, nämlich ich gehe in die nächste Generation.
Ja.
Man kann da schon schöne Samen sehen und was ganz Tolles hineinpflanzen.
Und es ist die beste Antithese zum Egoismus. Und ein gutes berufliches Team ist immer nur mit mehreren Menschen gut. Lern mal doch wieder gemeinsam stark zu sein. Also das, da gibt es so viele Skills, die du dir da arbeitest. Plus du gibst sie ja gerade der nächsten Generation weiter. Drum verstehe ich ja nicht, warum im Lebenslauf quasi die Elternauszeit kaum Stellenwert hat. Ah, da war er weg. Na, dann wird er halt mit einem niedrigeren Gehalt dann wieder einsteigen. Also gerade in der Selbstständigkeit, du machst dir ja deinen Wert kaputt, also deinen monetären. Wenn ich jetzt ständig absage, nicht mehr präsent bin, zurückkomme und den gleichen Preis verlange, die werden lachen. Das heißt, das hat noch zu wenig Wert. Ja? Wir kriegen nicht nur nichts gezahlt, okay, für Care-Arbeit, aber es ist eben auch, im Lebenslauf macht sich's nicht gut. Ja. Und das, da haben wir noch viele Bretter zu bohren. Aber um zum Anfang zurückzukommen, ich bin ein bisschen Gerechtigkeitsfanat und ich möchte, dass Männer wie Frauen die freie Entscheidung haben, zu sagen, wie sie ihre Lebenszeit gestalten wollen. Und ich glaube nicht, dass so viele Frauen automatisch und freiwillig sagen, ich will mir in der Care-Arbeit vergessen für 2 Jahre.
Mhm. Definitiv. Du hast es gerade gesagt, es ist nicht so viel wert, wenn man wieder einsteigt und Elternzeit gemacht hat, sondern gefühlt für mich ist es eigentlich nichts wert, weil man vielleicht von außen betrachtet ja nichts für das System gemacht hat, aber man hat was für die Gesellschaft gemacht und das müsste man gucken, dass das irgendwie ein bisschen gleichgestellt wird. Und ich finde es total toll, dass du auch da so ein Vorreiter bist und an die Öffentlichkeit gehst. Und wenn du jetzt anderen Eltern, besonders Vätern, noch was mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
Vielleicht, und wenn nicht, dann macht es euch bewusst, mit welcher Energie ihr euren beruflichen Karriereweg gemeistert habt, was ihr da reingesteckt habt, mit wie viel Engagement und Motivation ihr dem bewältigt habt. Und jetzt überlegt euch, ob diese Energie mal im Privaten gleich eingesetzt werden kann. Und das ist ein Riesenhebel. Und leider muss ich jetzt sagen, es ist unfassbar anstrengend. Also es ist nicht automatisch was Bereicherndes, aber on the long run, ja. Weil es bringt dich persönlich weiter, wenn du da mal durchkommst. Und es bringt uns als Gesellschaft weiter, wenn wir hier mehr Fairness aufs Parkett bringen und wenn unsere Kinder Mama und Papa gleichermaßen erleben, gleich aufgeteilt. Ich glaube, das macht was Gutes.
Ich glaube, das macht was Gutes. Es waren erstmal total schöne Worte. Und Flo, ich glaube auch, dass sich das Rollenbild vom Vater ändern wird, hoffentlich. Oder bei dir macht es das ja schon, weil du sehr präsent bist. Und ich glaube einfach, dass du für deine Kinder auch einen anderen Stellenwert hast als Väter, die vielleicht nicht so viel da sind oder kaum da sind. Also zumindest hoffe ich das, dass sie da auch was Gutes mit rausnehmen und sagen, hey, der Papa, der war für uns da. Der hat sich auch gekümmert.
Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, inwieweit das im Bewusstsein bei Kleinkindern ist, aber wovon ich überzeugt bin, die ersten Jahre programmieren das Unterbewusstsein eines Menschen. Wir sind 100% Emotion, wenn wir auf die Welt kommen. Und wie wir mit dieser Emotion umgehen, das wird uns ein Leben lang befassen. Und diese Tools bekommst du ins Unterbewusstsein gepflanzt, die ersten Jahre. Und da entscheidet ganz massiv, wie sehr du dieses Kind in den ganzen Phasen betreust. Und ich glaube, dass das im Unterbewusstsein eine große Spur hinterlässt, wenn es auch der Papa ist.
Das ist doch schön, wenn es der Papa ist.
Ja,
ja. Oh Gott, wie süß.
Ja.
Ach schön, Flo. Vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich fand es mega spannend und wahnsinnig interessant und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank und auch fürs Interesse.
Danke.
Dieser Podcast hat mal wieder gezeigt, wie intensiv, herausfordernd und prägend die Zeit mit Kindern sein kann. Ganz egal, ob Vater oder Mutter. Elternschaft ist Alltag, Verantwortung, Nähe, Erschöpfung und Liebe zugleich. Und wenn ihr aus dieser Folge vielleicht was mitnehmen könnt, dann das: Care-Arbeit braucht mehr Anerkennung, mehr Ehrlichkeit und mehr Stimmen, die darüber sprechen. Und jetzt interessiert mich eure Perspektive. Wie habt ihr Elternzeit erlebt? Was war für euch besonders herausfordernd oder vielleicht auch besonders schön? Und was müsste sich eurer Meinung nach gesellschaftlich noch verändern? Schreibt uns gerne eure Gedanken, gerne direkt in die Kommentare bei Spotify. Wir lesen alles und freuen uns auf den Austausch mit euch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis zum kommenden Montag. Eure Emmy.